Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Short.
Ja, guten Morgen. Samstag, 29.04. Draft Reaction Nummer 2 nach Runde 2 und 3. Ihr hört Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL. Ihr hört das Ganze bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sprechen über den Draft, so wie gestern Morgen. Wir gehen durch Runde 2 und Runde 3 und da ist natürlich auch wieder einiges passiert. Wir werden über Titans sprechen, wir werden über Wide Receiver sprechen, wir werden über so viel sprechen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es wird wahrscheinlich das nächste Downset nicht ganz so short. Und wir fangen aber trotzdem chronologisch an. Wir fangen ganz vorne an mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, weil da wurden erstmal so die Überbleibsel aus Runde 1 abgegrast, würde ich mal sagen. Also allen voran, wahrscheinlich der zu erwartendste Pick der zweiten Runde waren die Steelers mit Joey Porter, den ja die meisten in Runde 1 erwartet hätten, den Cornerback.
Und den vor allem auch viele den Steelers in Runde 1 gemockt haben. Also diese Mock-Kombination gab es ja durchaus häufig. Pittsburgh in Runde 1 auf Offensive Tackle gegangen. Und dann saßen sie da an 32, Joey Porter war noch da. Es gab ja wohl wirklich viele Trade-Angebote.
Sie haben auch lange gebraucht dafür, dass sie sich einen ganzen Tag darüber Gedanken machen konnten.
Ja, also gab es ja wirklich, wir kommen ja gleich zu dem Trade, der kam mir dann direkt am Pick danach. Aber am Ende war halt wahrscheinlich wirklich so Joey Porter, die Versuchung war zu groß, ihn dann einfach doch selber zu picken. Und ich glaube, es ist auch generell in Ordnung. Ja. Also ist ein guter Corner, erfüllt ein Need.
Und die Family Connection ist auch da. Klar, ne? Also sein Vater Pass-Rusher des Steelers gewesen, sowas. Ja. Aber ist halt auch ein guter Spieler. Also.
Ist ein guter Spieler. Ich finde die Range für ihn eigentlich, ich meine, ich hatte ihn immer noch borderline Top 20 auf dem Big Board. Ich kann verstehen, warum er ein bisschen später geht, weil er ist halt schon dieser Pressman-Corner. Und wenn du eben sagst, du bist ein Team, was ja viele, gerade jetzt mittlerweile mit dem Trends der letzten Jahre, spielen, mehr so Off-Coverage, mehr Zone, da ist er nicht so gut drin. Deswegen kann ich halt schon verstehen, dass halt manche Teams den einfach nicht so hoch auf ihrem Board hatten.
Das verstehe ich schon. Gleichzeitig ist er halt ein Typ mit unfassbaren physischen Voraussetzungen. Ja. Diese langen Arme, diese langen Beine. Und jetzt guck dir mal an, welche Cornerbacks gerade in den vergangenen ein, zwei Jahren, die aus dem College kamen, direkt und schnell Erfolg hatten. Das waren Leute wie Sauce Gardner, wie Tariq Woolen. Was hatten die? Unglaublich lange Arme, unglaubliche physische Traits. Natürlich kannst du sie nicht eins zu eins vergleichen. Aber trotzdem bin ich bei solchen Cornerbacks dann immer noch ein Ticken optimistischer in der aktuellen NFL als zum Beispiel bei einem Forbes, beim Emmanuel Forbes, der halt einfach, gut, der hat auch lange Arme, aber die sind halt so breit wie ein Zahnstocher.
Ja, da gehe ich auch mit. Also dass Forbes so hoch geht, letztlich eine halbe Runde vor Porter, das hat mich schon gewundert. Und Pittsburgh ist halt, also ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, aber Pittsburgh hat halt dann wirklich einen richtig guten Draft bisher schon hingelegt. Wenn du einfach diese beiden Picks schon nimmst, Broderick Jones in der ersten Runde, Joey Porter zum Starten, die zweite, dann kriegen sie Keanu Benton, den Defensive Tackle, später in der zweiten und dann noch, über den werden wir noch gleich sprechen, Darnell Washington, den Tight End. Also rein von den Spielern her ist das halt schon eine Gruppe, die, so wie ich die Spieler evaluiert habe, ist das rein eben vom Talent her, ist das für mich schon einer der drei, vier besten Drafts über die ersten beiden Tage.
Ich habe da ein paar andere, weil das sind natürlich dann häufig auch Teams, die wirklich 1:1 die Spieler draften, die man selber dann als Analyst dann auch irgendwie gut findet. Ne? Also da sprechen wir auch noch über ein, zwei Teams, die wirklich einfach gefühlt mein Board gedraftet haben. Da achtet man natürlich dann immer besonders drauf. Dann direkt hinterher kamen die Tennessee Titans und die haben auch einen Spieler gedraftet in der zweiten Runde, den viele auch schon bei den Titans in der ersten Runde gesehen haben. Also es gab einige Mock-Drafts, wo Will Levis, der Quarterback, an 11 zu den Titans gegangen wäre, weil man auch immer wieder gehört hat, ja, also Will Levis und Anthony Richardson, das sind die beiden Quarterbacks, die die Titans interessant finden, haben sie auch gemacht, deswegen sind sie hochgekommen in der zweiten Runde, um Will Levis dann einzusacken, der nicht mehr vor Ort war in Kansas City, nach dem Debakel gestern, aus dem sehr viele Memes entstanden sind, aber ja, er ging dann doch relativ schnell.
Genau, das war ja dann eben der Uptrade. Titans traden mit den Cardinals, kommen hoch auf 33 auf den zweiten Pick der zweiten Runde. Arizona damit nochmal einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr unter anderem bekommen. Und dann haben sie noch ein paar Picks dieses Jahr noch getauscht. Aber der Trade, vor allem eben die Titans, wollten hoch. Sie wollten auch schon auf 32 hoch. Sie wollten dann schon Will Levis haben. Da gab es auch die Gerüchte, dass unter anderem die Titans gestern versucht haben, nochmal in die erste Runde reinzukommen. Also Will Levis war wahrscheinlich schon nicht so weit davon entfernt, dann doch noch ein First-Rounder irgendwie zu sein. Trade-Up hat halt nicht funktioniert. Jetzt geht er halt Anfang der zweiten Runde.
Aber das ist genau, das ist halt so eine Art von Pick, wo es halt wirklich so den Unterschied ausmacht, wo der Spieler gedraftet wird. Zum Beispiel an 11 oder an 4 zu den Colts hätte ich gesagt, oh, Will Levis, das ist schon sehr, sehr hoch. Und hier dann Anfang der zweiten Runde denke ich, ja, natürlich, super Pick eigentlich, weil das kann der Nachfolger von einem Ryan Tannehill sein, vielleicht sogar schneller als erwartet, der hat den Arm, der bringt vieles mit, der hat das Potenzial, kann jetzt aber auch noch mal warten hinter einem Tannehill. Ich finde, die Titans sind hier wirklich in ihr Glück gestolpert, mehr oder weniger.
Ja, ich bin auf die Konstellation dann gespannt, ich vermute auch, dass so sein wird, Tannehill spielt noch das Jahr, aber Tannehill gilt ja auch als ein Trade-Kandidat. Also das könnte auch sein, dass sie den Wechsel dann irgendwie doch schneller
Es könnte davon abhängen, wie sich Will Levis präsentiert
kann auch
zu
sein.
Beginn der Training-Camps.
Kann auch sein.
Erstmal selber angucken, ja.
Aber für mich ist Levis, war ja für mich auch immer der Quarterback aus dieser Spitzenquartett, der am ehesten Zeit braucht. Und nicht Anthony Richardson, sondern eher Levis, derjenige, der noch mehr Zeit braucht. Jetzt haben sie Skoronski geholt für die Offensive Line, aber die Line ist ja immer noch nicht gut. Und dieser Draft bisher für die Titans ist auch schon auch so ein bisschen merkwürdig, finde ich irgendwie. Hast du den mal die,
findest du?
Ja, finde ich schon so ein bisschen. Also, sie gehen halt Guard in Runde 1. Okay, dann der Upgrade für den Quarterback ist in Ordnung. Und dann Running Back in Runde 3. Es ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig. Also, es irgendwie passt nicht so richtig zusammen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt, also, da würde ich in Runde 3 halt eher sagen, entweder du nimmst einen Receiver oder du nimmst noch mal O-Line oder, also irgendwie passt es nicht so ganz zusammen.
Den Running Back in Runde 3 habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber die ersten beiden fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, auch die beiden zu kombinieren.
Ja, finde ich auch voll in Ordnung. Ich würde halt idealerweise Levis nicht direkt starten lassen. Aber also muss mal schauen, wie sich die Situation entwickelt, ob sie Tannehill traden oder nicht. Aber ja, Levis wird jetzt auf jeden Fall eine Chance bekommen, perspektivisch der Starter der Titans zu sein. Ob er das dann sein kann oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Ich finde es spannend, dass wir jetzt zum wiederholten Male diese Situation hatten, dass dann doch ein Quarterback, der teilweise medial sehr hoch gepusht wurde, letztes Jahr doch niedriger geht, was ich gar nicht schlecht finde, weil ehrlicherweise sein Tape ist halt das von einem Late First bis Early Second Rounder.
Und das wollte ich auch gerade sagen, also die NFL scheint die Quarterbacks, weil du hattest ja Levis auch ein Tier dann unter den Top 3, oder?
Also ich hatte ihn noch mit einer First-Round-Grade, nicht mit einer Early-Second, aber halt vom Board her, genau, hatte ich ihn unter, also die anderen drei in der Top 10 und ihn an 18, 19 irgendwie da.
Und die NFL scheint das nämlich ziemlich ähnlich auch eingeschätzt zu haben. Bei mir war, wie gesagt, Bryce Young die klare Nummer 1, dann hatte ich Richardson Stroud in einem Tier und dann auch Will Levis, so wie du, mit einer Late-First-Round-Grade und das scheint die NFL eh nicht eingeschätzt zu haben und sie scheinen es auch eingeschätzt zu haben, dass Hendon Hooker, beziehungsweise Hendon Hooker ist da gegangen, wo ich ihn auch hätte nehmen wollen. Mhm. Und zwar nicht früher, sondern dann in der dritten Runde erst. Der hat ja auch First-Round-Hype bekommen. Ja. Ging in der dritten Runde zu den Lions, wo manche spekuliert haben, oh, mit dem zweiten Lions-Pick, vielleicht traden sie von 18 runter und holen sich dann Hooker am Ende der ersten Runde. Nee, in Runde 3. Und das finde ich absolut gerechtfertigt und zweitens dann einen ziemlich guten Pick für die Lions.
Ja, ich hatte ihn ja sogar noch ein bisschen niedriger gegradet. Ich hatte ihn späte dritte, frühe vierte Runde gegradet. Er geht jetzt Anfang.
Obwohl er in deiner Platzierung viel höher war als bei
mir. Genau, ja. Aber das war für mich halt auch das Thema eigentlich. Ich habe halt diese vier Quarterbacks an der Spitze und dann schon eine klare Gap. Und ja, dieser Hooker-Hype, also wenn ihr euch an die Timeline zurückerinnert, dieser Hooker-Hype kam ja erst, nachdem wir schon unsere Quarterbacks fertig hatten. Und ich habe das nie verstanden.
Nein.
Und ich habe, also vielleicht, ich weiß nicht, wo das herkam, wie das zustande kam, ob da vielleicht auch einfach ein Berater irgendwie gute Arbeit geleistet. Ich kann mir absolut vorstellen, dass Hendon Hooker in Interviews sich sehr, ja, sehr gut präsentiert. Das ist natürlich auch ein Faktor. Aber es ist halt ein 25-jähriger Quarterback, der vom Kreuzbandriss zurückkommt, ja, und der in der Offense gespielt hat, die super schwer auf die NFL zu projecten ist. Wir sprechen ja gleich noch über die beiden Receiver aus der Offense.
Ich wollte gerade sagen, eine, ja, Sache kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Diese Tennessee-Offense hat den Spielern aus dieser Offense nicht gut getan, was dann, ja, den Draft-Value angeht, weil die beiden Receiver, die beide teilweise mal kurz First-Round-Hype beziehungsweise auf jeden Fall Second-Round-Hype hatten, sind beide in der dritten Runde erst gegangen. Also,
genau. Ja. Und ich finde es hier, dann ist es auch, hier ist der Pick absolut in Ordnung für Detroit, weil hier, ja, verstehe, ja, ich auch, wie sie das machen. Das ist dann eine Option, wo du sagst, so ein bisschen ein Quarterback-Lotterie los. Vielleicht kann der Jared Goff beerben, vielleicht ist er einfach ein Backup.
Genau.
Und dann ist aber auch okay.
In der dritten Runde ist auch ein Backup.
Genau.
Ist auch vollkommen okay.
Genau, ist günstig für 4 Jahre, passt. Ja. Wie gesagt, er gilt ja als ein High-Character-Guy, diese Qualitäten bringt er dann auch mit. Und muss auch sagen, Jared Goff ist ja auch nur 3 Jahre älter als Hendon Hooker. Also,
das ist
ja nicht so
wild,
weit auseinander weg, tatsächlich.
Das ist wirklich wild.
Ich bin und bleibe skeptisch bei ihm, was die sportliche, ja, Analyse angeht. Ich verstehe, warum man das hier versucht an dem Spot. Und wie gesagt, schlimmster Fall, du hast einen günstigen Backup für 4 Jahre.
Und es war dann der erste Pick der Lions, wo man sagen kann, eine wertvolle Position gedraftet in der modernen NFL, oder?
Ja, so ein bisschen
also
schon.
Wir haben Running Back, wir haben Inside Linebacker und dann in Runde 3, zu dem Safety kommen wir später vielleicht gleich nochmal, später
zwei,
ein Safety,
zwei,
wo man,
ja,
findet. Bitte?
Runde 2.
Runde 2, Entschuldigung, wo man Safety gedraftet hat, jetzt auch nicht ganz weit oben, keine Top-3-Position, wo man aber sagen muss, da hat man echt noch Value, glaube ich, abgegriffen.
Ja.
Der ja auch Nickel-Cornerback spielen kann, Brian Branch, hatten auch viele in der ersten Runde erwartet. Aber vor allem mit dem ersten Pick in Runde 2, ein Tight End. Also die haben eigentlich da weitergemacht, ja, wo sie gestern aufgehört haben. Geile Spieler draften, aber ja, nicht ganz so wichtige Positionen draften, weil Sam LaPorta, wir mögen ihn beide. Ein super Tight End von Iowa, guter Receiving Tight End, echt wirklich mit Route Running Skills. Aber wie gesagt, A, ein Tight End, dann nachdem man Running Back und Linebacker gedraftet hat, das ist schon interessant. Und dann auch noch vor allem vor Michael Mayer.
Ja, das fand ich auch spannend, dass sie nicht Mayer genommen haben, der ja noch da, ja, war, sondern LaPorta. Was ja vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, was sie suchen auf der Tight End Position. Sie haben ja Hockenson weggetradet.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ein Team, was Hockenson wegtradet und, ja, dann Michael Mayer holt, die ja schon relativ ähnlich sind, finde ich, vom Spielertyp zumindest. Das wäre schon verwunderlich. Und mit Sam LaPorta ist man natürlich, ja, jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen.
Genau, und das macht halt den Pick für mich auch wieder ein bisschen mehr okay. Also ich fand insgesamt, der zweite Lions-Tag war deutlich in sich schlüssiger als der erste Tag, würde ich vielleicht,
ja,
mal sagen.
Die hätten wirklich einen Monster-Draft
absolut
insgesamt hinlegen,
ja,
können
und,
mit
und das
anderen
ist ja auch,
Picks in der ersten Runde.
Und das ist ja halt auch Teil der Bewertung. Wenn du halt so viele hohe Picks hast,
ja,
natürlich schauen wir dann da anders drauf, als jetzt irgendwie auf die Vikings, die einen Pick in den ersten 2 Runden haben oder sowas. Ist ja klar. Das ist eine andere, natürlich ein anderer Maßstab irgendwo. Aber das macht halt den LaPorta-Pick für mich dann wieder ein bisschen mehr okay, weil er ist halt für mich schon so mehr ein großer Receiver irgendwo. Haben wir auch, ja, in der Talent-Folge drüber gesprochen. Für mich der beste Receiving-Talent auch eben nach Dalton Kincaid. Und wie gesagt, ich finde es auch spannend, dass sie nicht eben Mayer genommen haben, sondern bewusst in diese andere Richtung gehen. Und Brian Branch, dann für den sind sie auch ein paar Spots dann nochmal hochgegangen, vor die Patriots gesprungen. An 45, finde ich, ist das schon ein sehr, sehr guter Pick. Also das ist, glaube ich, wirklich einer, der,
ja,
der deine Defense auch merklich verbessert, der dir Flexibilität gibt. Und das, ja, an dem Spot dann auch voll in Ordnung.
Aber es wurde ja viel diskutiert über den Lions Draft, auch nach der ersten,
ja,
Runde,
genau,
vor allem.
Ja.
Das Ding ist halt, wir haben da ja auch schon häufig drüber gesprochen, es geht hier nicht in der Bewertung um die einzelnen Spieler. Es geht um die Draft oder die Pick-Höhe, den Pick-Value und den Positional-Value, den man sich halt holt. Weil, schau dir mal die ersten 3 Picks an. Und gehen wir mal davon aus, dass alle 3, was wahrscheinlich nicht eintreffen wird, aber alle 3 werden zu einem Top-5-Spieler in der NFL auf ihrer Position. Wie viel besser wird das die Lions unterm Strich machen?
Das ist der eine Punkt. Wie viel besser macht es die Lions? natürlich macht es sie besser, aber wie groß ist der Impact letztlich? Aber
genau, wie viel Impact haben denn diese Top-5-Spieler auf ihrer Position? Genau. Weil sie halt auf Position spielen, auch wenn das dann Top-5-Spieler sind, kann der Impact nicht ganz so groß sein, als wären es ein Top-5-Pass-Rusher, ein Top-5-Cornerback, ein Top-5-Receiver. Ja.
Und der andere Unterschied ist halt eben, oder der andere wichtige Punkt ist eben, der zusätzliche Value, den du finanziell bekommst. Also wenn du jetzt einen Edge-Rusher in der ersten Runde draftest und der ist, jetzt gar nicht das irgendwie ein Top-5-Edge-Rusher, aber der ist einfach gut. Der Value auf den Vertrag gesehen, verglichen mit, wenn du einen Edge-Rusher dieser Qualität bezahlen musst auf dem Free-Agency-Markt, ist halt enorm. Wo du eben, wenn du in der ersten Runde einen Running-Back draftest, schon irgendwo automatisch schon irgendwo in den mittleren Bereich bis oberen Bereich bei den Gehältern bist. Und es natürlich dann super schwer ist, aus Running-Back-Perspektive auch eben diesen Value dann zu übertreffen. Und dann bist du eben schnell in einem Bereich, wo man sich dann fragt, naja, kann das überhaupt ein zusätzlicher Value sein? Oder ist es halt im besten Fall sozusagen neutral, wenn man so will?
Und genau den Punkt, glaube ich, vergessen viele, weil man bei Draftpicks selten über Geld spricht. Aber wie du schon gesagt hast, was zahlst du für einen Nummer 12 Pick overall im Jahr? Da bist du doch schon bei 4-5 Millionen oder so?
Ja, ein bisschen mehr.
Mehr sogar?
Ja.
Guck mal, und jetzt guck dir an, wie viel du für einen guten Running Back zahlst aktuell. Die Besten kriegen dann, keine Ahnung, 10 bis 15 Millionen. Also ja, nur in Anführungszeichen doppelt so viel. Ein Top-5-Pass-Rusher kriegt halt viel, viel mehr. Ja. Also du musst für einen wie du gerade gesagt hast, für einen Top-5-Pass-Rusher musst du viel, viel mehr zahlen. Und das nächste Problem, was sich daran ja anschließt, ist, jetzt gehen wir mal davon aus, nach wie vor, das werden Top-5-Spieler auf ihrer Position. Running Back, Linebacker, Tight End. Und dann musst du die bezahlen. Zum Beispiel bei einem Running Back geht es ja dann schon los. Was machst du, wenn Jahmyr Gibbs in 4 bis 5 Jahren ein absoluter Elite-Running-Back ist, ja, dann musst du den bezahlen, dann musst du dem noch mehr zahlen und dann zahlst du dem, keine Ahnung, 15 Millionen im Jahr und dann ist der Track-Record mit zweiten Verträgen bei Running-Backs jetzt nicht gerade so prickelnd. Also das sind halt so, das sind halt die Themen, weshalb man die Lions kritisieren kann. Das, nicht wegen der Spieler. Ja,
genau. Und dann würde ich einen Punkt noch dazu packen, weil den finde ich dann auch noch wichtig. Es geht mir halt auch dann immer darum, was lässt du liegen, welchen Value.
Genau.
Und jetzt kann man natürlich sagen, gibt es einen toller Running Back? Ich meine, du hast ihn noch mal höher gegradet als ich. Für mich ist er auch der Nummer 2 Back und so weiter. Aber wir sind jetzt Tag 2 des Drafts hinter uns. Jetzt gegen Ende des Tages gingen immer noch gute Running Backs. Und es sind noch viele gute Running Backs auf dem Board. Und
ja, dann ist eben die Runde, ja.
Genau, und dann ist eben die Frage, wenn du jetzt einen Running Back, sagen wir, frühe 4. Runde gedraftet hättest, wie groß wäre da der Unterschied zu einem Jahmyr Gibbs im Vergleich zu, wenn du an dem Spot eben einen Cornerback genommen hättest und du dann jetzt einen Cornerback in der 4. Runde draftest. Wie groß ist dann da der Unterschied? Das ist natürlich auch ein Faktor. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, wo du pickst und wie viele, sagen wir mal, Top 50, Top 75 Picks du hast und was du mit denen machst. Weil natürlich musst du in gewisser Weise auch berücksichtigen, welchen Value diese Picks haben und welchen Value du potenziell liegen lässt, wenn du dann eben auf Low-Value-Positionen in diesem Draft deine Picks investierst.
Jetzt haben wir lange über die Lions gesprochen, aber wir wollen ja noch über andere Teams sprechen und vor allem über andere Picks. Und bleiben wir aber mal bei den Tight Ends. Also wie gesagt, Sam Laporta dann an Pick 34. Dalton Kincaid ist schon in der ersten Runde gegangen. Am Ende von Runde 3 haben wir jetzt schon 9 Tight Ends, die vom Board gegangen sind. Das ist schon wild. Also weiter ging es dann direkt hinterher, nämlich mit den Raiders. Die sind hochgekommen für Michael Mayer, weil die konnten es wahrscheinlich auch nicht glauben, dass der so spät noch auf dem Board ist.
Genau, Michael Mayer war dann der Nächste. Und auch hier gab es noch mal einen kleinen Trade-Up. Das ist ja das, was man auch an Tag 2 dann noch häufiger sieht, dass eben Teams diese 3-4 Spots hochspringen, um halt spezifisch vor ein anderes Team zu kommen. In dem Fall waren es dann die Raiders, die hochgekommen sind. Vielleicht Angst hatten, dass sonst jemand Mayer nehmen könnte. Auch die Raiders natürlich Tight End Need. Ähnliches Szenario wie bei den Lions, die ja Hawkinson weggetradet hatten, Raiders Darren Waller weggetradet hatten. Und an 35 kann man das natürlich machen. Also ich bin skeptischer bei Mayer so ein bisschen, oder was heißt skeptischer, ein bisschen kritischer, weil ich dann sage, dieser Allrounder hat nicht so ganz den hohen Value für mich. Aber ich habe ihn ja genau in der Grade, in der Zweitrunden-Grade. Ich glaube, der wird gut in Josh McDaniels Offense passen. Der wird, glaube ich, schnell auch eine Rolle haben.
Und Baby Gronk.
Ja, das habe ich nie gesehen.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber manche haben ihn so genannt.
Ja, ich weiß.
Ich übernehme das jetzt einfach.
Für mich ist er, also ich habe ja gesagt, Dalton Schultz ist mein Vergleich. Ich glaube, er passt in die Offense und an dem Spot im Draft ist dann auch voll okay.
Und dann haben die Packers das gemacht, was ich gehofft habe, was sie machen. In der ersten Runde. Nämlich einen guten Receiving Tight End draften. Du warst nicht der große Fan von Luke Musgrave. Ich schon. Den haben sie sich geholt an Pick 42. Da war ich dann erstmal so, ja, Packers, geht doch. Und dann eine Runde später haben sie den nächsten Tight End gedraftet. Mit Tucker Kraft. Und da habe ich dann wieder gedacht, okay, ihr könnt nicht einfach,
also nicht ihr normal müsst sein.
Irgendwie, ja, ihr müsst irgendwas special machen, ne? Ihr müsst schon irgendwas Specialiges machen. Naja.
Ist schon so ein bisschen. Ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, der Need gibt's her, weil sie hatten ja nichts auf Tight End im Endeffekt.
Ja, und Tucker Kraft in der dritten Runde ist auch nicht verkehrt.
Ist auch okay. Ich hab bei beiden sozusagen, Musgrave hatte ich eine halbe Runde tiefer, Kraft eine Runde tiefer gegradet, als da, wo sie gepickt wurden. Das Pairing ist ja spannend. Das muss man ja sagen. Also Musgrave als so dieser krasse Athlet, kann vertikal in die Seams gehen, gibt dir eigentlich relativ schnell eine Receiving-Waffe mit athletischer Upside. Weiß nicht, inwieweit er als Blocker funktioniert. Ich habe halt ein bisschen Sorge, so was seine Movement-Skills angeht und seine Inline-Qualitäten angeht. Aber gerade als Receiver und auch als vertikaler Receiver sehe ich den auch relativ schnell. Und Tucker Kraft wäre dann halt so ein bisschen mehr der Allrounder, der Inline auch spielt, der Block, der mehr so den Underneath Route-Tree läuft. Also die beiden passen ja schon zusammen, wenn du sagst, hier, wir wollen 12 Personnel spielen, wir wollen die zusammen auf dem Feld haben. Ist natürlich mit Rookie-Titans immer so ein bisschen eine Sache, dass man da vorsichtig sein muss, wie viel man direkt drauf projiziert. Aber sie haben auf dem Board von vielen Leuten, würde ich sagen, zwei der Top 5 Titans bekommen.
Ja, bei mir zum Beispiel. Und vor allem beide sogar noch mal später, als ich sie gegradet habe. Also da, ich kann die Picks auf gar keinen Fall kritisieren. Ich bin der Meinung, dass Luke Musgrave mit etwas Glück das Potenzial hat, auf jeden Fall einer der besten, wenn nicht der beste Tight in dieser Klasse zu werden. Bin ich vollkommen überzeugt, weil der einfach diese Tools mitbringt und kaum Erfahrung hat, weil der kaum gespielt hat auf College-Level. Also ich bin sehr gespannt und Tucker Kraft war meine Nummer 5, also von daher.
Ja, genau. Also bei mir waren sie ja beide ein bisschen niedriger als bei dir, aber ich verstehe zumindest den Gedankengang, Punkt 1, wir haben nichts auf Tight End, wir müssen was machen, und Punkt 2, vielleicht wollen sie wirklich gezielt mehr 12 Personnel spielen und haben sich halt jetzt zwei sehr unterschiedliche Tight End Typen geholt.
Ja. Ich finde es nicht schlecht, wie gesagt, aber Hauptsache nicht normal, die Packers. Dann ging es aber weiter, beziehungsweise vor Tucker Kraft ging noch Luke Schoonmaker zu den Cowboys, Brandon Strange zu den Jaguars, Darnell Washington, deine Nummer 1, zu den Steelers und abschließend Cameron Latu von Alabama zu den 49ers.
Ja, also bei Washington muss man halt sagen, dass es da ja schon gestern so ein bisschen Gerüchte gab, die wurden dann heute intensiver, und wie später dann gegangen ist, unterstreicht es ja so ein bisschen, dass es da doch leider ein paar Medical Red Flags gab. Ich habe jetzt gelesen, Knie und vielleicht noch mehr. Also, wer weiß, was.
So wie er sich bewegt hat, überrascht mich das gar nicht.
Ich meine, bei der Größe und dem Gewicht können da immer Sachen dabei sein. Ja, ist natürlich super schade. Ich hoffe, dass dass das alles gefixt werden kann. Ja. Also Washington zusammen mit George Pickens in der Steelers Offense ist natürlich schon.
Also Daniel Washington wird vor allem blocken erstmal.
Ja, wahrscheinlich schon. Genau, ja, mich freut es natürlich, dass Schoonmaker ein Zweitrunden-Pick war, weil das ist ja genau da, wo ich ihn gegradet hatte. Geht zu den Cowboys. Ne?
Du wolltest einen Tight End zu den Cowboys haben.
Ja, voll,
haben.
Nee.
Jetzt hast du einen deiner Favorites.
Absolut, Dalton Schultz Light, oder Dalton Schultz in Rookie-Version. Habe ich ja Michael Mayer und Luke Schoonmaker so ein bisschen gegeben, diesen Titel. Und es passt ja dann, dass die Cowboys das Team sind, das ihn nimmt. Strange fand ich strange dann an der Stelle tatsächlich.
Oh, passt ja.
Pick 61. Mm. Ich meine, der ist halt so ein athletischer Upside-Kandidat. Aber das finde ich dann schon sehr. Also, das fand ich sehr früh. Jaguars auch so ein Team. Bin ich nicht warm geworden bisher. Ich meine, sie haben noch, ich glaube, die haben tatsächlich jetzt ohne Übertreibung 10 Picks am dritten Tag. Aber jetzt aus Tag 2 rauszugehen mit so einem athletischen Upside-Tight-End und einem Running Back, weiß ich nicht. Als ein Team, was jetzt irgendwie in der AFC angreifen müsste, bin ich nicht so ein Fan davon.
Bleiben wir mal bei den Pass-Catchern und kommen zu den Wide Receivers. Da fällt mir ein, ich hatte ja eine Bold-Prediction. Ich habe gesagt, es gehen mehr Running Backs als Wide Receiver in der ersten Runde. Das war dann nicht der Fall. Aber weißt du, was eine richtig gute Bold-Prediction gewesen wäre? Es gehen 2 Running Backs, bevor der erste Wide Receiver vom Board geht.
Das wäre tatsächlich der
Das hätte jeder für absolut irrsinnig erklärt.
Ja.
Und es wäre eingetroffen.
Aber ich habe, glaube ich, die getroffen, oder? Hatte ich nicht mehr Running Backs als Tight Ends in der ersten Runde und keinen Tight End Top 20?
Das kann sein, ja, stimmt.
Dass ich getroffen habe.
Guter Punkt. Getroffen habe ich übrigens in Sachen Prognose mehr Trades als Quarterbacks.
Ja, das ist natürlich deutlich sogar. Ja.
Mhm, erste Runde, deutlich mehr Trades, beziehungsweise, am Ende kam ja noch ein, zwei. Dementsprechend das getroffen. Und ich hab mich schlecht verkauft gestern. Ich hatte 8 richtige Picks.
Eieiei. Du 8, ich 7.
Nolan Smith war nämlich auch bei mir richtig. Den hatte ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich ihn an 10 zu den Eagles hatte.
Ich auch.
Nicht an 30. Aber Stichwort Wide Receiver. Da sind 4, wenn ich mich richtig erinnere, in der ersten Runde gegangen.
Die 4 nacheinander direkt, ja.
Genau. Und dann noch mal 9 jetzt heute Nacht. Die Panthers haben direkt auch mal einen kleinen Schocker hingelegt. An 39 Jonathan Mingo.
Ich fand die ersten 3 tatsächlich, die jetzt an Tag 2 gegangen sind.
Der dritte nicht.
Auf den
dritten lasse ich nichts kommen.
Aber vom Ranking her schon. Also von der Range her kann man ja diskutieren, ja, aber vom Ranking her hätte ich schon noch mehrere davor gehabt. Und es fing an mit Jonathan Mingo eben zu den Panthers an 39. Ich mag ihn ja eigentlich. Also,
sie wollten halt einen großen Receiver haben. Ne?
Und das ist halt das Ding in diesem Draft. Wenn du halt diesen Receiver-Typ haben willst, wahrscheinlich musst du halt ein bisschen reachen. Also ich hatte ihn ja letztlich dann immer noch in der dritten Runde und er war mein Receiver Nummer 11 dann im finalen Ranking. Das heißt, ich mag ihn schon. Big Body Receiver eben. Ich habe ihn am Ende am ehesten eine Einstufung als Big Slot gegeben. Aber ich glaube, der kann auch Outside spielen. Und gibt den Panthers halt Size, gibt ihnen eine Red Zone Option, gibt ihnen eine Blocking Option auch. Und halt einen, der jetzt langfristig mit eben Bryce Young zusammen dann da sich entwickeln kann in dieser Offense. Also, ich hatte die Panthers generell mit einem Receiver an der Stelle. Hätte gedacht, dass sie in eine andere Richtung gehen, einen anderen Receiver nehmen. Aber sie wollten offensichtlich diesen Big-Body-Receiver. Und Mingo hat Upside. Also ich mag den Spieler auf jeden Fall.
Ja, schlecht für Terrace Marshall, dieser Pick.
Das ist wohl richtig, ja. Das ist korrekt.
Ich hätte mir eher lieber, weil sie auch DJ Chark dann schon geholt haben.
Ja, sie haben jetzt ein paar große. Die haben ja auch Adam Thielen geholt. Und Mingo, das ist jetzt schon ein physisches
halt
Receiver. Trio.
Slot so, aber ich hätte mir so einen dieser schnellen, dieser dynamischen Receiver gewünscht.
Ich hatte ja noch einen Zweitrunden-Mock gemacht. Da hatte ich ihnen Josh Downs gegeben. Als Alternative dazu so ein bisschen.
Ja, ich wäre jetzt so in Richtung eher Deep Threat gegangen, so Marvin Mims und Jalen Hyatt, so in
Mims,
die Richtung.
Der hat mir auch gefallen, ja.
Ja. Aber es ist Jonathan Mingo geworden. Die Packers. Nicht nur 2 Tight Ends, sondern dann sogar noch Receiver. Also sie machen genau das, was die Packers immer machen. Defense erste Runde oder halt vor allem nicht Passcatcher in der ersten Runde. Aber dann in der zweiten und in der dritten, glaube ich auch noch. Nee, wo war der? Ja, nee, das war noch zweite Runde.
Ja, Tight End, Receiver, Tight End gegangen. Ja.
Ja, genau. Jaden Reed allerdings, einer dieser Speedster.
Ja, also mit dem ich einfach nicht warm geworden. Ich weiß, dass es einige gibt, die den mögen. Bei mir war am Ende Receiver 17 mit einer späten Drittrunden-Grade. Dementsprechend ist das, also bei Mingo, für Mingo kannst du mich eher begeistern an 39 als für Reed an 50, sagen wir es mal so. Er ist ein Scheme-Fit für diese Offense. Ich hatte das irgendwann mal vor dem Draft geschrieben. So, das ist so einer, wo ich vermute, irgendein Shanahan oder Shanahan-Schüler-Geschichte irgendwie so in der Richtung wird er landen. Ist ja so ein bisschen der Fall in Green Bay. Ich glaube, mit dem Speed, der wird, glaube ich, eine gute Yards-After-Catch-Waffe sein in der Offense. Aber also für mich, sowohl war der Spot für ihn zu hoch, als auch habe ich einfach hier mehrere Receiver noch, die ich mehr gemocht hätte, inklusive auch egal für welche Rolle, ob du jetzt Speedster oder Underneath Receiver oder Big Receiver haben willst, da hätte ich noch ein paar höher gehabt.
Zum Beispiel Rashi Rice, das war ja einer, den ich sehr mochte, du nicht wahrscheinlich.
Ich hatte ihn immer noch deutlich besser als Reed, also war mein Nummer 13 Receiver am Ende.
Rashi Rice war bei mir in der Top 10. Ich mag ihn sehr und ich mag vor allem den Fit bei den Chiefs.
Ja. Ja.
Das ist ein super Pick.
Mein erster Gedanke war, ist der Juju-Ersatz.
Ja,
Big Body Possession Receiver.
Und ich glaube, ich traue ihm mehr zu, auch Outside zu spielen, also als Nummer 2 Outside auf der anderen Seite von MBS, Marcus Valdes-Scantling. Also, und dann die kleinen Schnellen dazwischen mit Sky Moore, Kadarius Toney. Ich finde, das ist ein super Fit.
Ja, mag ich auch. Also sind ja auch hochgetradet, ein paar Spots, die Chiefs, um ihn zu bekommen. Finde ich auch einen guten, vor allem auch mal, weil sie in den letzten Jahren dann doch oft diese kleinen Receiver, auch Sky Moore letztes Jahr gedraftet haben. Das ist jetzt einfach wirklich nochmal eine andere Komponente und ich glaube, das spricht schon auch dafür, dass sie eben dieses Juju-Element irgendwo auch beibehalten wollten.
Und ich mag generell die Wide-Receiver-Fits in der zweiten und dritten Runde. Also da bin ich wirklich großer Fan von, weil dann an 63, Ende der zweiten Runde, Marvin Mims, einer meiner Favorites, zu den Broncos, zu dem Mann, der Leute wie Marques Callaway und Traquan Smith, also so Speedster, zu relevanten Receivern gemacht hat. Und Marvin Mims ist der Bessere. Und den jetzt kombiniert mit einem Cortland Sutton outside, Jerry Jeudy vielleicht in oder Marvin Mims aus dem Slot, dann tief angreifen.
Ja, wenn, also, wenn sie nicht einen jetzt davon noch traden, das steht ja durchaus im Raum.
Gerüchte?
Ja.
Gibt es Gerüchte? By the way, Marques Callaway ja auch bei Sean Payton und den Broncos mittlerweile. Aber Marvin Mims ist die beste. Also, super, super Pick.
Ja, voll. Also wirklich auch Speedster. Wir mochten ihn ja beide. Ich fand ihn auch, das habe ich irgendwann auch mal auf Twitter geschrieben, ich fand den im ganzen Pre-Draft-Prozess fand ich den irgendwie krass unterschätzt. So medial. Die NFL ja offensichtlich nicht, weil er war ja jetzt ein hochgepickter Receiver immer noch. Und ich fand ihn halt gerade in einem Verhältnis zu einem Spieler wie Jalen Hyatt unterschätzt. Und Hyatt jetzt am Ende ist ja noch ein gutes Stück später gegangen.
Und ich finde es auch okay. Ich hätte mich mal trauen sollen im Ranking.
Ja,
ich mochte eigentlich Mims lieber, aber bei Mims waren viele skeptisch. Und bei Hyatt, der hatte so Hype, da habe ich mich beeinflussen lassen.
Nein. Mims gibt dir halt wirklich diese klassische vertikale Waffe. Und ich finde, er hat halt gezeigt, dass er in dieser Rolle auf mehr Arten gewinnen kann als Hyatt. Und ja, ich meine, wenn Russell Wilson den Deep Ball noch im Arm hat, dann ist das ein super Fit.
Aber es gibt keine bessere Kombination, zumindest in meiner Fantasie, als Mr. Accuracy, CJ Stroud, mit dem Typen, der sich wie kein anderer so schnell wie möglich offen laufen kann. Tank Dell, Nathaniel Dell, wird gepaart mit CJ Stroud bei den Houston Texans und ich liebe es.
Das fand ich auch einen richtig coolen Pick, vor allem, weil ich bei Tank Dell überhaupt keine Ahnung hatte, wie die NFL den sieht. Weil er ist halt schon ein Outlier mit der Größe, das ist ja keine Frage. Und dem Gewicht vor allem, ob die NFL den dann gar nicht an Tag 2 pickt vielleicht sogar. Das hätte mich jetzt nicht total geschockt. Jetzt geht er an 69, früh in der dritten Runde. Ja, also wir sind ja beide, wir haben ja kurz drüber gesprochen, wenn wir eine MyGuys-Folge gemacht hätten, dann wäre unser gemeinsamer gewesen.
Genau, das wäre unser MyGuy, der damals der Talk-MyGuy geworden.
Ja, genau, deswegen, mag ich auch total. Also die Texans, finde ich, hatten wieder einen komischen Pick mit Juice Scruggs, dem Center, den ich gar nicht in Runde 2 erwartet habe.
Zweitbester Name allerdings an Tag 2.
Aber Tank Dell an 69, also ich hatte den in, weiß gar nicht mehr, 35 oder sowas auf dem Big Board.
Wie gesagt, jemanden, ein Quarterback, der schnell den Ball präzise zu einem Spieler wie Tank Dell bringen kann, der dann After the Catch kreiert. Ich habe gesagt, Nummer 2 Name nur, also Juice Scruggs ist natürlich schon mal solide. Mhm. Aber der beste Name in Runde 3, Pick 97, Ricky Stromberg.
Natürlich. Natürlich, ja.
Der Bernd. Naja, sehr gut. Finde ich gut. Ist auch ein Center gewesen, der bei den Commanders gelandet ist. Mhm. Stromberg in der NFL. Aber machen wir nochmal weiter mit Wide Receivern. Also Jalen Hyatt haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Ist am Ende in Runde 3 gegangen. Hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass der wirklich in Runde 2 geht. Aber die Tennessee Offense hat den Spielern geschadet. Alle später gegangen. Oder fast alle später gegangen als erwartet. Die Giants sind echt extra hochgegangen, um sich Jalen Hyatt zu holen. Interessante Wahl. Also den Speed sehe ich da schon.
Ja.
Aber wie viele Slot-Receiver willst du haben?
Ja.
Bei Jalen Hyatt wissen wir ja nicht mal, was er wird. Aber
ja, also
wenig für Outside.
Ich meine, du kannst natürlich auch Outside projecten, aber dann ist halt noch mehr eine Projection. Weil er war ja halt einfach häufig in dieser Tennessee-Offense, wir haben ja drüber gesprochen damals, in diesem Stack.
Der hat keinen Press-Man erlebt.
Genau, er war immer diesen Stack-Formations der hintere Receiver, also der geschützt ist quasi. Und dann haben ihn ja auch Cornerbacks mit super viel Abstand gespielt. Also er hat ja unheimlich viel Platz immer, um seine Routes zu laufen. Deswegen bin ich auch gespannt, ob sie ihn mehr nach innen stellen. Sie haben halt super viele Slot-Receiver, und aber sagen, wir lassen ihn mehr von innen spielen und vielleicht erweitern wir seine Rolle dann schrittweise. Vielleicht sagen sie auch einfach, ey, wir haben jetzt diesen Speed hier, den müsst ihr defensiv respektieren und egal, wo der steht, müsst ihr den respektieren. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass du Jalin Hyde jetzt in die NFL bringen willst und direkt als Outside-Receiver, wo er Press-Coverage sieht, weil da könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest erstmal dann doch deutlich struggelt. Aber generell muss ich sagen, Giants Draft, einer meiner Favorites auch bisher.
Ja,
die Otto Banks, Runde 1.
Absolut.
Dann sind sie geduldig, bekommen den in meinen Augen besten Center, John Michael Schmitz, an 57. Ja. Riesen-Need gewesen.
Ja.
Und dann eben
Hyde. Sie haben die Need adressiert und dann noch mit Spielern, wo ich zumindest sage, den richtigen Value bekommen.
In allen Fällen.
Also wie gesagt, Banks auch. Ja,
in allen Fällen dachte ich, dass die höher gehen. Also Schmitz wurde ja teilweise den Giants auch in der ersten Runde gemockt.
Ja.
Ich dachte, dass der früh in der zweiten geht, ist dann, wie gesagt, Pick 57. Banks dachte ich, dass der an 24 weg wäre. Und Hyatt hätte ich eben auch, wie du, gedacht, Runde 2.
Ja, also guter Draft der Giants. Sein Teammate Cedric Tillman ging direkt einen Pick später zu den Browns.
Ja, da waren sie dann beide nacheinander weg. Ist für mich wirklich, ich glaube, ich habe es in meinem Ranking-Final dann auch geschrieben, Stand heute für mich der beste Ex-Receiver dieser Klasse. Quentin Johnston kann das mal werden, aber wenn du morgen ein Spiel hast und einen Ex-Receiver brauchst, ist für mich Tillman im Moment der Beste. Und das wird er, denke ich, auch sein. Dann hast du Amari Cooper, den du rumschieben kannst in der Offense und Tillman so als deinen Fixpunkt ein bisschen außen. Und auch hier hätte mich nicht gewundert, wenn der ja ganz früh an Tag 2 gegangen wäre, weil eben dieses Receiver-Profil gibt es einfach nicht
Mingo,
oft.
Statt Mingo, ne, zum Beispiel.
Genau, statt Mingo zum Beispiel, weil dieses Receiver-Profil gibt es einfach nicht oft in dieser Klasse. Ja. Deswegen hier auch Pick 74, also ich glaube Top-Value für Cleveland.
Ja, einer der kleineren, Josh Downs, ging dann an 79 zu den Indianapolis Colts, quasi der Paris Campbell-Ersatz. Und Michael Wilson war dann noch ein Pick an 94 zu den Arizona Cardinals, die ja weiter mit Value gut umgehen in diesem Draft.
Voll. Ja, ist wirklich, also muss ich wirklich sagen, ich meine, Wilson, das wisst ihr, dass ich den sehr, sehr mochte. Ja. Big Body Receiver mit tollem Release, Route Running Skills, Blocking. Ja, Cardinals sind nochmal zweimal runtergetradet jetzt an Tag 2. Die haben jetzt insgesamt in diesem Draft einen First Rounder, zwei Third Rounder und einen Fifth Rounder für nächstes Jahr den Draft schon eingesammelt. Und dann nochmal drei zusätzliche Tag 3 Picks für dieses Jahr. Also sie spielen das Board gut und dann gehen sie halt auf ausschließlich Value-Positionen mit ihren hohen Picks. Tackle, Edge, Corner, Receiver. Und gut, jetzt mag ich halt auch mindestens zwei der Spieler sehr, vor allem jetzt die beiden letzten, Garrett Williams, Michael Wilson. Du magst BJ Ojulari sehr, den sie in Runde 2 gepickt haben.
Ja.
Ja, also für mich ist das wirklich ein richtig guter Draft, ja.
Vorbildsdraft, und das ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir gerade bei den Lions intensiv drüber gesprochen haben, wie man es vielleicht, also wie man es eher nicht machen sollte in unseren Augen. Sondern eher so wie die Cardinals, Value einsammeln, High-Value-Positionen adressieren und ja, dann noch Spieler picken, die wir besonders mögen. Das hilft auch noch.
Das hilft, ja, klar.
Du hast BJ Ojulari gerade schon angesprochen, Pass-Rusher, an 41 zu den Cardinals gegangen. Wie gesagt, ich mag ihn sehr, du warst ein bisschen skeptischer. Mhm. Bruder von Aziz Ojulari, der bei den Giants ist. Aber gerade in Runde 2 gingen einige Pass-Rusher vom Board. Also Derek Hall zum Beispiel, interessanter Spieler von Auburn, zu den Seahawks gegangen. Die Seahawks brauchten ja jemanden in der Defensive Line und die basteln weiter an ihrer Pete Carroll-Defense.
Ja, mein Hall war so ein Spieler, den ich nicht so arg mochte, aber weiß ich auch, dass viele den mehr mögen als ich.
Ich war, glaube ich, so irgendwo dazwischen.
Ja, also ich wurde nicht so richtig warm mit ihm. Meine Athletik und so ist da, Power ist halt ein Fragezeichen bei ihm. Vielleicht eher einer, den du wirklich mehr so ein bisschen aus dem Raum auch spielen lässt. An sich, die Seahawks, nach dem dritten Pick war ich echt so, oh, krass, Corner, mein Nummer 1 Corner, dann Receiver, jetzt ein Edge-Rusher. Und dann haben sie halt den Running Back noch in den Pick Nummer 52.
Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Über die Running Backs, haken wir gleich noch schnell ab.
Ja. Aber an sich, also abgesehen jetzt von diesem Running Back Pick, finde ich, selbst wenn ich jetzt den Spieler Derek Hall nicht so mag, finde ich die Strategie halt grundsätzlich da sehr, sehr gut. Und wie du gesagt hast, dann war es halt so ein Edge-Run, dann ging es ja direkt weiter. Saints, Jaforski, das wiederum ein Spieler, den ich sehr mochte auf Tape. Wo ich das Potenzial einfach wahnsinnig hoch einschätze. Und es ist halt auch so ein physischer, super athletischer Edge. Das passt ins Profil der Saints. Und der wird schnell spielen in dieser Defensive Line. Weil sie hatten ja da dringend Bedarf. Und sie haben jetzt wirklich auch zweimal da rein investiert. Hatten ja in der ersten Runde Brian Brzee gedraftet. Zweite Runde also Jaforski. Also zweimal in die Defensive Line gegangen und das war auch nötig. Und die werden beide spielen und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Die sind auf jeden Fall zweimal mit sehr, sehr hoher Athletik gegangen.
Ja, ich habe mich, als dann Hall und Foskey hintereinander gegangen sind, habe ich mir gedacht, oh, das fühlt sich irgendwie hoch an. Wir sprechen hier von meinem Nummer 11 und 12 Edge Defender. Und dann habe ich gesehen, die meisten anderen sind A, schon weg und B, habe ich den beiden eine Second Round Grade gegeben. Zwar etwas später dann in der zweiten Runde, aber immer noch in der gleichen Runde. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Edge-Klasse. Ja. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Genau. Und das hat man dann hier gesehen. Also da gehen Leute früh, die man niedrig im Ranking hat, aber trotzdem ist die Position absolut gerechtfertigt. Keon White ist noch so einer an 46 zu den Patriots.
Yes.
Und dann an 54 mein Nummer 4 Edge-Verteidiger dann tatsächlich noch, wo ich erwartet habe, dass die NFL ihn vielleicht ein bisschen anders sieht. Tui Polotu zu den Chargers, die mit den ersten zwei Picks absolute Kröger-Crushes eingesackt haben.
Ja, also White passt halt perfekt zu den Patriots. So ein riesiger, physischer Edge, brutaler Upside, ist halt noch roh, weil er einfach noch nicht so lange die Position spielt. Aber ich glaube, in der Defense kann das super spannend werden. Und Patriots sah ja auch jetzt dann, nachdem in Runde 1 Christian Gonzalez zu ihm gefallen ist, haben die jetzt ja auch da wirklich zweimal richtig Value mit den ersten beiden Picks in meinen Augen eingesammelt, was die Position auch angeht. Genau, und Tui Polotu in der Chargers-Defense, ja, ich meine, die mussten was auf Edge machen. Ich hatte die auch lange mit einem Edge-Rusher in meinem Mock für Runde 1, weil die auch einfach keinerlei Tiefe mehr haben. Und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Bosa und Mac die ganze Saison spielen. Das heißt,
und er ist der Perfekte für die Tiefe, weil der einfach auch jede Position spielen kann.
Ich mag den auch. Ich mag den Fit auch. Ich mag die Range halt hier dann auch, weil ich war bei ihm ein bisschen niedriger als du. Also ich hatte ihn späte zweite Runde. Heißt, für mich passt es dann auch hier. Ich hatte ihn tatsächlich also direkt nach Keon White auch gegradet. Die sind direkt auch nacheinander gegangen. Und, können wir gleich den nächsten machen, Zach Harrison hatte ich direkt danach gegradet und er ist auch direkt danach gegangen. Also da ist die NFL, hat genau mein Ranking quasi gepickt.
Naja, guck mal. Wie gesagt, ich war hoch bei ihm, aber es ist natürlich schwierig, ihn zu projecten, was er dann letztendlich sein wird. Aber gerade in dieser Defense der Chargers, ich bin gespannt, wie er sich da zurechtfindet. Und ja, es ging dann noch ein paar mehr Pass-Rusher. Einen kann man vielleicht noch thematisieren. Bei den Rams ist Byron Young von Tennessee untergekommen.
Genau, bei den Rams Byron Young. Athletic Speed, das ist ein Rusher, der mir viel zu eindimensional war. Deswegen hatte ich den auch ein bisschen niedriger. Das hatte ich auch, den hatte ich auf 15. War bei mir eine späte Drittrunden-Grade. Ich meine, er geht an Pick 77. Da werde ich jetzt kein Fass aufmachen. Und Harrison eben, ich habe ja Quatsch erzählt gerade, ich habe ja Harrison, Tui Polotu hatte ich andersrum gerankt, wurde andersrum gepickt. Harrison passt halt perfekt zu den Falcons, weil Falcons haben ja den Defensive Coordinator von den Saints geholt. Haben ja gerade bei Foskey drüber gesprochen, diese großen, physischen, athletischen Edge-Rusher. Da passt Harrison halt auch rein.
Und ich habe gesagt, wir müssen noch kurz über die Running Back sprechen. Ist klar. Es gab vor allem in der dritten Runde ein paar Running Backs oder ein, zwei Running Backs, wo ich sage, ja, spannende Fits. Also, Arsch auf Eimer. Wir haben gerade vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Ich hätte ja gerne Jahmyr Gibbs bei den Dolphins gesehen.
Ja.
Entweder kommen sie in die erste Runde sogar, Ende der ersten Runde hoch oder irgendwo in der zweiten Runde. Und Jahmyr Gibbs ging dann halt, wie gesagt, deutlich früher als erwartet. Und sie haben die Alternative genommen sozusagen. Devon Achane, diesen Ultra-Speedster von Texas A&M, an Pick 84. Ich glaube, McDaniels ist sehr, sehr glücklich mit diesem Pick.
Ja, war ja auch, also ich mochte den ja extrem, war mein Nummer 3 Running Back. Ich hatte den auch genau in der Range gegradet, späte zweite Runde, bis frühe dritte Runde dann. Und er ging ja
Ging sogar
leicht später, als ich ihn gegradet habe. Kommt auch selten vor bei Running Backs. und generell, aber super witzig, ist mir dann aufgefallen jetzt eben gerade. Normalerweise bei Running Back Rankings vorm Draft habe ich deutliche Diskrepanzen zur NFL. Also gibt es so die Nummer 1, ist meistens ähnlich, oder die Top 2 oder so. Dieses Jahr, jetzt wurden 7 Running Backs gedraftet. 6 davon sind meine Top 6. Das habe ich noch nie erlebt bei Running Back. Normalerweise habe ich immer irgendwie 4, 5 krasse Outlier. Dieses Jahr echt sehr, sehr ähnlich zu dem, wie die NFL das sieht. Und AJ nach Miami ist halt perfekt. Ich habe das 4, 5 Picks, bevor die Dolphins dran waren, getweetet. Wenn AJ noch da ist, weiß ich nicht, ob sie widerstehen können. Und sie konnten nicht. Und sie haben halt einfach so unfassbar viel Speed in diesem Team. Das wird schon spannend anzuschauen.
Ja, bei mir sind ein, zwei Leute übrig geblieben. Also meine Nummer 3 ist vom Board mit Charbonnet. Da müssen wir kurz drüber sprechen. Da müssen wir kurz drüber sprechen, weil
Sie können es nicht lassen.
Das ist doch nicht möglich. Es ist doch nicht möglich. Das ist doch schon mittlerweile, das ist doch ein Gag von den Seahawks. Wie viele Running Backs wollen die denn draften? Jedes Jahr und immer früh.
Immer früh.
Und Zach Charbonnet. Ja. Zach Charbonnet, super Spieler. Ich finde auch genau in der richtigen Range, Mitte, zweite Runde. All good. Aber wenn du die letzten Jahre immer einen Running Back gedraftet hast, ja, sie haben jetzt Penny verloren. Okay, aber du hast halt einen Zweitrunden-Pick gerade in Kenneth Walker investiert, der auf jeden Fall ein First- und Second-Down-Back sein kann, wenn nicht mehr. Und Zach Charbonnet ist halt noch mehr First- und Second-Down als Kenneth Walker. Und den draften sie jetzt an 52.
Ja.
Ich komme nicht mit klar, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich den fit mag, aber
ja, also ich hätte die ja andersrum gegradet. Ich hatte A-Chain eben, wie gesagt, späte zweite, frühe dritte und an Charbonnet späte dritte, frühe vierte. Die Seahawks haben schon
zu tief.
Die Seahawks haben schon einen Running Back gebraucht, so ist es nicht. Aber halt den mit Pick 52 zu draften, ist halt Quatsch. Also sie brauchten halt Tiefe im Backfield, aber keinen.
Genau, aber dann doch auch eher einen Passcatcher, oder nicht? Also weil,
ja, kann man so.
Wenn Kenneth Walker 1 im College zumindest nicht gezeigt ist, dann wie man Bälle fängt. Mhm. Aber Zach Charbonnet ist halt da auch alles andere als ein Spezialist. Und da gab es ja noch ein, zwei Leute. Auch später gibt es jetzt immer noch ein, zwei Leute, die den Ball fangen können.
Es gibt doch richtig viele. Und ich an ihrer Stelle wäre halt, wie gesagt, an Tag 3 auf einen Roshon Johnson zum Beispiel gegangen. Ich brauche gar nicht unbedingt diesen High-End-Pass-Catcher. Nummer 2 Back, der halt irgendwie eine Ergänzung ist, aber der auch ein Ersatz sein kann, um Kenneth Walker zu entlasten. Nimmst du in Runde 4 oder 5 und fertig. Den halt an 52 zu nehmen, wo deine Interior-O-Line noch riesige Fragezeichen hat, D-Line noch ein Thema ist, das verstehe ich nicht.
Roshon Johnson ist der Name, der bei mir halt abgerutscht ist, was zu erwarten war, weil ich da viel höher war als der Konsens, der Texas-Back, der hinter Bijan Robinson halt die Drecksarbeit gemacht hat. Irgendein Team wird einen ordentlichen Stil erleben, ich bleib dabei.
Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass der nächste Back ist, der geht.
Würde nach meinem Ranking absolut Sinn machen, weil es sind schon ein paar von danach gegangen. Also Tyjae Spears ist nicht mehr da, der ist zu den Titans gegangen, Tank Bigsby ist vom Board. Also wir reden hier noch über die kleinen Wendigen, ne? Also klar, Deuce Vaughn ist natürlich noch mit dabei, aber auch ein Keaton Mitchell, ein Dwayne McBride. Ja. Diese kleinen Wendigen, da sind noch einige übergeblieben. Hast du noch ein Thema? Möchtest du noch über die 49ers und ihren Kicker-Pick in Runde 3 sprechen? Oder?
Das ist ein Wahnsinn für mich. Also die haben ja eh keinen Pick eigentlich. Also die haben keinen Top-80-Pick. Ne, picken dreimal in den Top 150 und die drei Picks sind zwischen 85 und 105.
Und ja, den ersten hatten sie am 87, genau.
Ja, mit einem Trade-Up sogar noch. Und da nehmen sie dann einen Safety, Jair Brown, den habe ich jetzt ein bisschen niedriger, jetzt nicht katastrophal, aber ist halt ein guter Allrounder, passt, ist jetzt nichts Verheerendes. Aber dann an Pick 99 einen Kicker zu nehmen, ist halt ein Wahnsinn. Also das ist halt wirklich ein Wahnsinn. Die Niners sind halt echt in letzter Zeit konstant mit dabei bei richtig weirden Drafts und am Ende gewinnen sie dann doch die Division oder legen einen Playoff-Run hin oder beides. Aber mit so wenig Draftkapital einen Kicker an 99 zu nehmen und dann halt eben diesen 9. Tight End, Cameron Latu, der halt irgendwie auch nur so ein just a guy ist irgendwie. Nix, weiß nicht, wo du da die krasse Upside siehst, weil er ist halt irgendwo nirgends jetzt special, keine athletische Upside, weiß nicht, keine Ahnung, was der Pick dir jetzt bringt, das wirkt auf mich so nach dem Motto, wir brauchen noch einen Tight End und sind halt schon 8 weg, also nehmen wir halt den 9. Und ja, also Kicker Top 100, ist der erste Top 100 Kicker-Pick seit Aguayo damals, der auch nicht so gut
ist. Und das hat ja super funktioniert.
Ich habe schon mal angefangen, ich habe lose schon angefangen, ein bisschen Draft-Grades aufzusetzen. Das kann natürlich keine gute Grade sein, das ist klar.
Ja, solange sie damit durchkommen.
Ja, ja.
Ja, dann soll es uns recht sein. Also heute Nacht dann die letzten 3 Runden. Wer ist noch mit da? Also wir haben schon ein paar Namen genannt. Mhm. Ich habe noch einen Top-40-Spieler auf meinem Board, der noch hier übergeblieben ist, der ein kompletter Outlier ist, aber Adetumiva Adebavore, der Pass-Rusher, dieser ultra kleine monsterdynamische Pass-Rusher. Da bin ich sehr gespannt, wo er landet. Mhm. Aber ich habe es fast erwartet, dass er ein bisschen abrutscht, klar.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er aus Tag 2 fällt. Weil das Tape ist nicht
gut. Das war schon überraschend.
Aber die Athletik ist halt da. Also vom Tape her war ich halt echt super skeptisch bei ihm. Oder sagen wir so, ich habe es auf Tape einfach nicht gesehen. Und deswegen kann ich auch nicht hochgraden. Ich schau gerade mal, was habe ich ihm am Ende gegeben? Ich hatte ihn am Ende, ja, aber halt immer noch mit einer frühen Drittrunden-Grade. Also ich dachte schon, dass der an Tag 2 allein für die Athletik geht. Aber ich habe auch noch ein paar hohe Spieler. Also was wir ja noch hatten, das haben wir jetzt nicht einzeln thematisiert.
Ich habe ganz kurz Adebawore bei mir. Late first, early second.
Siehst du mal. Ich meine, es gab First-Round-Gerüchte. So ist es nicht. Es gab die Gerüchte, dass der früh gehen könnte.
Kurz, ja.
Was wir jetzt nicht thematisiert haben, ist der Interior-O-Line-Run. Den gab es ja durchaus auch.
Stimmt.
Den Centern eben. John Michael Schmitz haben wir angesprochen. Joe Tippmann zu den Jets. Auch ein super Fit, finde ich, und ein klarer Need gewesen. Steve Avila war der erste Guard vom Board. Hat ich tatsächlich auch so gegradet. Viele hatten Osiris Torrance als Top Guard. Ich hatte auch Avila. Die Rams nehmen den zuerst. Und Torrance ist ein bisschen gefallen. Der ist bis zu den Bills an 58 dann gefallen.
Super Pick dann.
Ja, der gibt ja halt nochmal so eine nasty Ding irgendwie für die O-Line. Genau. Und dann halt die Falcons natürlich traden nochmal hoch. Picken Matthew Bergeron von Syracuse, den sie wahrscheinlich als Left Guard starten werden. Und damit ist ihre Line dann auch komplett. Und dann hast du Bijan Robinson halt hinter einer richtig guten Line. Das wird schon unterhaltsam sein. Genau, aber der Interior O-Line Run, der war auf jeden Fall da. Was jetzt dann noch übrig ist, ist für mich in erster Linie Cornerbacks. Haben wir echt noch einiges. Kelee Ringo ist noch da. Das ist echt ein bisschen überraschend. Auch wenn ich den, ist auch wieder so ein Spieler, wo ich niedriger war als der Konsens, aber trotzdem sicher dachte, dass der in der dritten Runde spätestens geht, eher in der zweiten. Wer ist noch da? Clark Phillips ist noch da. Darius Rush ist auch noch da. Corey Price von Purdue, dieser große Corner. Hodges Tomlinson von TCU, der Slot-Corner, ist noch da. Also da ist noch einiges. Dann O-Line ist an sich schon relativ abgegrast, aber The One Jones ist noch da. Das ist so der größte Name wahrscheinlich, auch der am höchsten gegradete Spieler auf meinem Board. Da gibt's Gerüchte, dass Teams da Bedenken haben, ob der, so in die Richtung, ob der professionell genug ist, ob der sein Gewicht hält, solche Sachen. Und das erklärt, warum er jetzt noch da ist, oder das würde das erklären. Wenn es stimmt, dann.
So langsam kannst du es dir erlauben.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der dann irgendwo so in der fünften Runde oder so geht. Luke Whipler ist noch da, der Ohio State Center, der jetzt schon nur noch der für fünfte Center dann wäre, der gedraftet wird. Ich denke aber, der wird auch bald vom Board gehen. Genau, und dann eben D-Line, ein bisschen Adebawore, Moro Jomo von Texas, Carl Brooks ist noch da. Also da gibt es noch einen. Andre Carter, dieser Projekt-Edge-Rusher von Army, der ist auch noch da. Und dann halt noch ein paar Receiver. Unter anderem eben die Speedster auch, die ich auch ein bisschen gehört vermutet hätte. Genau, Scott und Trey Palmer von Nebraska, die sind auch noch da. Also gibt schon noch ein paar.
Ich bin sehr gespannt, wo Xavier Hutchinson landet.
Genau,
Xavier Hutchinson gibt's noch.
A.T. Perry, wenn wir die großen Receiver mit reinnehmen. Und natürlich Keishon Butte auch von LSU.
Ja, da bin ich froh, dass auf den keiner reingefallen ist.
Ich habe keine Ahnung, wo der landet. Also auch wirklich überhaupt keine Ahnung.
Andre Ayosivis.
Stimmt, ja.
Der Small School Receiver. Ja. Dieses athletische Monster, der Athlet, der Sprinter.
Ja.
Ja, und dann halt ein paar Running Backs, auf die ich natürlich noch schaue. Backs, abgesehen von Roshon Johnson, aber so Leute wie eben Deuce Vaughn, Dwayne McBride, Eric Gray auch von Oklahoma, Keaton Mitchell.
Ja.
Da gibt's auch ein paar spannende Spieler, die man sich holen kann. Und natürlich Jake Haner, mein Nummer 5 Quarterback.
Quarterbacks sind jetzt wirklich nur die gegangen, die man erwartet hatte.
Ja, total.
Tanner McKee ist noch da. Ja. Ich meine, ich mag ja Dorian Thompson-Robinson. Den habe ich auch mit einer Viertrunden-Grade. Das heißt, vielleicht geht der ja auch in der Range irgendwo. Aber wir sind natürlich in Backup-Territorium, ist klar, mit Quarterbacks.
Stetson Bennett. Champion.
Ja, richtig.
Das war's für heute. Das war unsere Review und ein Recap auf Runde 2 und 3 im NFL-Draft. Wir hören uns dann aber erst am Donnerstag wieder, außer irgendwas Unvorhergesehenes passiert noch. Donnerstag dann mit Gewinnern und Verlierern des kompletten Drafts. Bin sehr gespannt, was da noch passiert. Feedback wie immer gern, überall da, wo es gibt. Du noch was, Adrian?
Ich gehe jetzt ins Bett.
Gute Nacht.
Ja.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.